Das, woran man die Stadt immer erkennt, sind die Flammen. Das Feuer über der Raffinerie. Das unruhige Züngeln in Orange, Gelb und Blau hoch über den Dächern. Die Ortschaft, die nur aus einstöckigen Baracken zu bestehen scheint, liegt im Halbdunkel. Trotz ihrer angeblich 400.000 Einwohner und trotz der größten Raffinerie im Land. In vielen Vierteln kein Strom, weil das Kraftwerk zu klein oder unterversorgt ist oder die Leitung wieder einmal unterbrochen. Der Bus schaukelt unruhig. Man sieht die schwingenden Glühbirnen der Billardsalons, die dunkle, vom Schweiß glänzende Haut der Passanten, die kleinen Pulks vor den Kneipen, den Cantinas. Man spürt, dass das eine Begegnung ist, ein nervöser Zusammenstoß. Die Wiederkehr einer Leidenschaft, die man einfach nicht los wird. Diese Stadt ist Barranca Bermeja.
Barranca Bermeja, hier beschrieben von Raúl Celig in seinem Roman La Negra, liegt in einem der am härtesten umkämpften Gebiete im kolumbianischen Bürgerkrieg, der seit knapp 40 Jahren andauert. In dem Konflikt treffen linksgerichtete Guerilla-Bewegungen, Drogenhändler, Militärs und auch rechtsradikale Paramilitärs aufeinander. Diese privaten Milizen werden unter der Hand von Großgrundbesitzern oder Unternehmen finanziert oder aber direkt von bestimmten Einheiten der Armee ins Leben gerufen, die den Söldnern in Zivil gern die schmutzigsten Aufträge überlassen. Entsprechend sind Paramilitärs in Kolumbien für die meisten und grausamsten Menschenrechtsverletzungen verantwortlich. Barranca Bermeja liegt in einer der reichsten Gegenden des Landes. Neben beachtlichen Erdölreserven beherbergt die Region Magdalena Medio Gold, Kohle, Smaragde, die wichtigste Wasserstraße des Landes und auch Anbauflächen für Coca, den Rohstoff für die Droge Kokain. Gleichzeitig kann die Stadt auf eine lange Tradition sozialer Kämpfe zurückblicken. Selbst die einzige Universität wurde hier durch einen Paro Cívico, einen Bürgerstreik, erstritten. Bis vor 2 Jahren gehörte Barranca Bermeja zum Einflussgebiet der zweitgrößten Guerilla des Landes, dem Nationalen Befreiungsheer ELN, bevor dieses sich aufgrund massiver Angriffe von paramilitärischen Gruppen zurückziehen musste. Seitdem ist die Region extrem militarisiert. Uniformierte prägen auch das Straßenbild von Barranca Bermeja. Allerdings bedeutet die verstärkte Präsenz der Staatsmacht alles andere als mehr Sicherheit für die Bevölkerung, meint der Menschenrechtsaktivist Pablo Arenales.
Als die Guerilla noch hier war, gab es oft bewaffnete Auseinandersetzungen in den Straßen. Die Guerilla beschoss Militärpatrouillen oder die Armee führte in den armen Vierteln Razzien durch. Auch damals schon war die Zahl der Toten in Barranca Bermeja rekordverdächtig. Doch seit die Paramilitärs die Stadt nun ganz in Besitz genommen haben, hat sich diese Zahl verdoppelt. Letztes Jahr gab es insgesamt 576 politische Morde. Außerdem ist der Konflikt mittlerweile so degeneriert, dass auch Verbrechen gegen die Menschlichkeit verübt werden. Zum Beispiel das gewaltsame Verschwindenlassen von Personen oder auch ihre Zerstückelung in aller Öffentlichkeit.
Auch in der Menschenrechtsorganisation Credos, für die Pablo Arenales arbeitet, sind in den letzten Jahren 7 Mitarbeiter ermordet worden. Einmal befand sich Arenales selbst schon in der Gewalt der Paramilitärs, konnte aber durch einen Zufall entkommen. Trotzdem lebt er immer noch in Barranca Bermeja, genauso wie seine Kollegin Anna Rueda. Beide versuchen, trotz des permanenten Bedrohungsszenarios, politische Basisarbeit zu machen. Zumindest insofern das unter den gegebenen Bedingungen noch möglich ist. Anna Rueda arbeitet für die Frauenorganisation Organización Femenina Popular. Die OFP organisiert unter anderem Frauenkooperativen in Armenvierteln und bietet in Fällen von Gewalt gegen Frauen kostenlosen Rechtsbeistand an. Doch wie Anna Rueda berichtet, versuchten Paramilitärs vor einigen Monaten, eines der Stadtteilzentren der Organisation unter ihre Kontrolle zu bringen.
Zuerst haben sie den Leuten in den südöstlichen Stadtbezirken angedroht, sie umzubringen, wenn sie nicht verschwinden würden. Dann kamen sie zu uns und verlangten den Schlüssel zu unserem Stadtteilzentrum im Südosten. Wir haben uns geweigert. Wir arbeiten hier seit 29 Jahren und wissen, dass die Bevölkerung hinter uns steht. Letztlich haben die vertriebenen Familien 1 Monat lang in unserem Stadtteilzentrum Zuflucht gefunden. Später mussten sie die Stadt allerdings doch noch verlassen.
Vor kurzem bekam die OFP für ihr Engagement einen Preis des Frauenentwicklungswerks der Vereinten Nationen. Der Mut dieser Frauen ist in der Tat beeindruckend. Machen wir Liebe mit der Angst, war das Motto, das sie im Sommer für ein internationales Happening gegen Krieg und Terror wählten. Insgesamt 5.000 Frauen aus dem In- und Ausland trotzten damals den Drohungen der Paramilitärs. Anna Rueda erinnert sich.
Sie führten in den Stadtvierteln Versammlungen durch und sagten den Leuten, sie sollten sich von unseren Aktionen fernhalten. Ansonsten müssten sie für die Konsequenzen einstehen. Sie bezichtigten uns, hinter unseren Aktivitäten heimlich Ausbildungsprogramme für die Guerilla durchzuführen. Das alles fand vor den Augen der Polizei statt, die nichts dagegen unternahm.
Sowohl OFP als auch Credos werfen dem kolumbianischen Staat vor, dem Terror der Paramilitärs völlig tatenlos zuzusehen. Beide Organisationen setzen sich außerdem für eine Verhandlungslösung des bewaffneten Konflikts in Kolumbien ein. Vor allem fordern sie eine aktive Beteiligung der Zivilbevölkerung am Friedensprozess, der von Präsident Pastrana vor 3 Jahren offiziell eingeleitet wurde. Allerdings glaubt Pablo Arenales, dass ein dauerhafter Frieden in Kolumbien nur möglich sein wird, wenn die Regierenden grundsätzlich umdenken.
Yo creo que el fondo del conflicto en Colombia son la desigualdad social que vivimos.
Ich glaube, dass die wahre Ursache des Konflikts die soziale Ungleichheit ist. Zurzeit besitzen 7 Familien 60% der fruchtbaren Ländereien Kolumbiens. Andererseits können 2/3 der Bevölkerung nicht einmal ihre Grundbedürfnisse befriedigen. Sie haben keinen Zugang zu Gesundheitsversorgung, zu Bildung oder menschenwürdigem Wohnraum. Es wird sehr schwierig sein, zu einem dauerhaften Frieden zu finden, solange der Staat nicht stärker in den sozialen Sektor investiert, anstatt immer mehr Geld in den Krieg zu pumpen.
Derzeit wird allerdings massiv aufgerüstet. Im Rahmen des 1999 entwickelten Plan Colombia haben die USA der kolumbianischen Regierung ein Hilfspaket von insgesamt 1,3 Milliarden Dollar zukommen lassen. Geliefert werden vor allem Kampfhubschrauber und Militärberater, um neue Eliteeinheiten auszubilden. Offiziell soll damit der Drogenhandel bekämpft werden. Doch sind Drogenkrieg und Aufstandsbekämpfung in der US-amerikanischen Kolumbienpolitik längst nicht mehr auseinanderzuhalten, da die beiden größten Guerillas beschuldigt werden, sich unter anderem aus Drogengeldern zu finanzieren. Zum Plan Colombia gehört auch der massive Einsatz von Pflanzengiften aus der Luft. Unter militärischem Begleitschutz verteilen Sprühflugzeuge das hochgiftige Glyphosat über hunderttausende Hektar Land, um Coca-Pflanzungen zu vernichten. Viele kolumbianische Kleinbauern sind auf den Coca-Anbau angewiesen, seitdem die Kaffeepreise auf dem Weltmarkt drastisch gefallen sind. Die Folgen der Herbizideinsätze sind für sie verheerend.
Diese Sprühaktionen werden nicht zielgenau durchgeführt. Das Gift fällt nicht nur auf Coca-Pflanzungen, sondern auch auf Mais- und Yucca-Felder, auf Menschen und Tiere. Die Tiere sterben davon, die Menschen bekommen Probleme mit der Haut und den Atemwegen. Die gesamte Ernte wird vernichtet. Die Leute in diesem Gebiet müssen hungern.
Die Folge sind erneute Fluchtbewegungen in einem Land, in dem schon 2,5 Millionen Menschen Flüchtlinge sind. Doch diese Vertreibung der Bewohner ganzer Landstriche scheint die Strategen des Plan Colombia nicht zu stören. Kritiker vermuten sogar, sie könnte beabsichtigt sein. Denn Sprühflugzeuge, Kampfhubschrauber und Paramilitärs dringen in Gebiete vor, in denen es nicht nur Coca gibt. Dort werden auch die größten noch unerschlossenen Ölvorkommen der westlichen Halbkugel vermutet. Eine dieser Regionen liegt rund um Barranca Bermeja. Sind diese Gegenden einmal entvölkert, kann ohne jeden Widerstand mit den Bohrungen begonnen werden. Die massive Präsenz von US-Militärs in Kolumbien hilft den USA, verschiedene strategische Interessen zu sichern. Zunächst geht es um den ungehinderten Zugang zu Ölreserven, die unabhängig von der Krisenregion im Mittleren Osten sind. Aber der Plan Colombia verbessert auch die Realisierungschancen für den geplanten Bau eines zweiten Kanals im Norden Kolumbiens parallel zum Panama-Kanal, dessen Kapazitäten längst nicht mehr ausreichen. Schließlich sehen die USA auch die politischen Entwicklungen in Kolumbiens Nachbarländern Ecuador und Venezuela mit wachsender Sorge. In Ecuador scheint die Regierung die Proteste der Indianerbewegung gegen neoliberale Wirtschaftspolitik nicht mehr unter Kontrolle zu haben. Und in Venezuela regiert mit Hugo Chavez ein eigenwilliger Populist, der sich demonstrativ mit Fidel Castro und Saddam Hussein trifft. Die Europäische Union hat im Oktober letzten Jahres 300 Millionen Dollar zur Unterstützung des Plan Colombias bewilligt. Zwar sollen die europäischen Gelder speziell der Friedenssicherung dienen, doch die Gefahr, dass sie dem faktisch stattfindenden Krieg lediglich als Feigenblatt dienen, ist groß. Das Nachsehen hat dabei die kolumbianische Zivilbevölkerung und soziale Aktivisten wie Ana Rueda und Pablo Arenales.